Lasst uns Platz nehmen. Auf dem Lamm ruht meine Seele. Etwas Köstliches ist das zu wissen. Ich bin geborgen, ich bin getragen, ich werde getragen. Halleluja, Gott ist mit mir. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist, Jesus wurde einer von uns. Es ist nicht die Weihnachtspredigt und auch nicht die Osterpredigt. Aber weißt du, wir Christen, wir feiern Ostern, Weihnachten, Pfingsten, alles an einem Tag. Weil die Fülle Gottes da ist. Und deshalb mein Thema wird sein, also Jesus ist Fleisch geworden. Und was habe ich davon? Wie erlebe ich das praktisch? Wie setze ich das praktisch um? So ein paar gute Gedanken, die möchte ich mit euch teilen. Dann, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, die Resultate der Nachfolge Jesu. Was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge? So. Und dann, der Sieg Jesu geht weiter. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Am Samstag wird der Sieg Jesu das zentrale Thema sein. Und dann, Gott macht mehr aus meinem Leben am Sonntag. So, und wir machen diese Aktion, wir laden die Leute ein, komm, höre Gottes Wort. Gottes Wort ist etwas Lebendiges. Gottes Wort ist schärfer und härter und fester als ein zweischneidiges Schwert und es trennt Mark und Bein, Gefühle und, weißt du, es passieren Wunder, wenn wir auf Gott hören. Jesus kam in diese Welt. Er hat uns Leben und volles Genüge gebracht. Deshalb ist Jesus auch gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Da ist so viel Böses in dieser Welt. Die Politiker, die religiösen Führer, die schaffen das nicht. Aber Jesus hat die Macht und er hat es bewiesen am Kreuz von Golgatha, wie der Teufel entlarvt wurde, wie die Juden entlarvt wurden mit ihrer Frömmigkeit und Scheinheiligkeit, die ganzen Pharisäer und hohen Priester und so weiter. Er hat die ganze Mächte der Dunkelheit öffentlich zur Schau getragen. Jesus wurde einer von uns. Die Menschen dachten, sie tun den Willen Gottes schon und so weiter, aber sie haben sich nur selbst verwirklicht. Weißt du, der Mensch denkt, er ist gut, aber wer ist gut eigentlich? Guter Meister, kommt jemand zu Jesus und sagt, guter Meister, und dann sagt Jesus, wer ist gut außer Gott? Verstehst du, die Menschen haben sich angestrengt und so weiter, aber letztendlich sind sie vergewaltigt worden, verführt worden und verdorben worden vom Teufel. Und deshalb wurde Jesus Mensch. Einfach, er kam in den Stall von Bethlehem. Wir wissen das von Weihnachten, da bloß man nicht groß ausbauen. Er kam als kleines Baby, machtlos und angreifbar, hilflos, in Windeln gewickelt. So kam Gott, ganz einfach und schlicht, ohne Großtamtam, Glanz und Gloria. Er wurde Mensch, so wie du und ich. Wir sind auch nicht im Palast geboren, in goldene Badewanne gebadet oder was auch sonst die ganzen Prominenten, Großen und Mächtigen machen. Und dann, Jesus wurde als Mensch empfunden und gebärt und an allem, er war so menschlich, hat die Menschen so richtig verstanden. Wenn dich heute jemand versteht, dann ist es Jesus. Kein Freund, kein Partner und Partnerin, keine Kinder können einen so gut verstehen, wie Jesus einen versteht. Er kann sich hineinversetzen in unsere Lage, denn er hat alles durchgemacht. Er ist als Flüchtling zur Welt gekommen, in eine Garage, irgendwo im Stall von Bethlehem. So ist Jesus. Ja, auch er musste fliehen nach Ägypten. Er war nicht in der reichsten Familie zur Welt gekommen. Die Leute, Josef war ein einfacher Zimmermann, Handwerker. So. Er hat die Sterblichkeit angenommen. Er weiß, was Sterben ist. Er weiß, was ausgestoßen sein ist. Er weiß, was es bedeutet, gehasst zu werden. Die Leute von Nazareth, die wollten ihn einmal den Abhang hinunterstürzen, weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat und unangenehm wurde. Jesus ist das größte Wunder Gottes überhaupt und doch in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum so simpel, so einfach in Windeln gewickelt? Warum? Vielleicht war das ein Anspiel auf die Leichentücher später. Verstehst du, dass ein Zusammenhang ist? Also jetzt wickelt die Mutter ihn in Windeln und dann Josef von Arimathäa in Leinentücher wird Jesus gewickelt und der steht auf und dann lässt er diese Leinentücher hier auf dieser Erde und sagt, guck, der Tod kann mich nicht halten. Aber er ist in allen Dingen gleich geworden. Von der Krippe, von der Geburt bis zum Grab, bis zur Beerdigung. Er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen. Er hätte das ohne weiteres machen können, als die Leute sagen, steig runter und beweise uns, dass du Sohn Gottes bist. Aber er hat es nicht getan. Er hat alles durchlitten, alles durchgemacht. Und dann das ganze Gespött und die ganze Verachtung und Verhöhnung der Menschen. So dass, wie jemand sagt, also Gott versteht mich nicht. Gott versteht dich, weil er das alles kennt. Und zwar live. hat selber erlebt, die ganze Menschwerdung Gottes und so weiter, ist so bedeutungsvoll. Er hat die Sterblichkeit angenommen, die Trennung auch von Gott hat er hingenommen. Er ruft am Kreuz aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das musst du durchleben und durchmachen. Die Menschwerdung Gottes geschah in Jesus Christus und im Grab. Denn steht er auf ohne menschliche Hilfe. Er steht auf, die Wächter bewachen das Grab, das ist uns überliefert. Jesus hat alles durchgemacht, das Leben und den Tod und die Hölle. Denn in der Bibel heißt es weiter, und er stieg hinab an den untersten Örter der Unterwelt. Und jetzt ist er der Herr aller Dinge. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Er versteht sogar die verstorbenen Seelen, verstehst du, wo kein Mensch mehr beikommen kann. Er ist zu denen hinuntergestiegen. Da wird erzählt von Noah, von Henoch und von all die vor der Sintflut sogar gelebt haben. Also Gott kennt jeden Einzelnen. Und wir wissen, kennen ja diese Geschichte, denn der Teufel gibt einem keine Ruhe, bis du bei Gott angekommen bist. Er verfolgt uns, die Geschichte mit Moses, und der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Er streitet von der Stunde deiner Geburt gegen dein Leben und er streitet dein ganzes Leben lang gegen dich, versucht deine Kindheit zu vermasseln, versucht deine Jugend zu vermasseln, versucht dein Middle Age zu vermasseln, versucht dein Alter zu vermasseln, versucht alles zu vermasseln. Und sogar in die Sterbestunde, verstehst du, sogar da kämpft der Teufel um den Leichnam Moses, aber da kommt der Engel Gottes und stritt und hat dem Teufel die Macht genommen. Alles, was Jesus durchmachte, hat die Menschheit erlebt und erlebt immer wieder. Sie wurde heimatlos, sie wurden flüchtig, sie haben Unrecht erlebt. Jesus wusste, was hier passiert. Er kann es mitfühlen. Und deshalb, welch ein Freund ist unser Jesus? Das werden wir nachher am Schluss singen. Denn ich habe keinen besseren Freund, den ich dir vorstellen könnte, als Jesus Christus. Welch ein Freund, der sich in unsere Lage hineinversetzen kann. Jesus war gekommen, um die Kluft zwischen Gott und Mensch zu überwinden. Uns mit Gott zu versöhnen. Jesus ist der Einzige, der uns Menschen versteht. Kein Engel versteht uns. Weißt du, die Engel haben noch nie gesündigt. Außer die Dämonen, die gefallenen Engel. Die haben ja rebelliert gegen Gott. Aber sonst kein Engel. Der weiß nicht, was Sünde ist, was Krankheit ist. Engel verstehen nicht, was Krankheit ist. Die können Medizin einem bringen. Oder ein paar Tipps geben. Aber mehr nicht. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Gott hat uns in Jesus sich offenbart. Die gesamte Menschheit hat hier den gesehen, durch den und zu dem und für den alles geschaffen ist. Und das war in Bethlehem, in diesem Stall, in der Krippe. Und in der Bibel heißt, wie viele jetzt diesen Jesus von Nazareth annehmen, denen gibt Gott Macht, Kinder Gottes zu sein. Das ist ein Wunder. Und Jesus ist der Mittler, dieses Bindeglied, das, was uns an Gott anschließt und uns mit Gott in Verbindung bringt, uns heil macht. Jesus wurde Gott in menschlicher Form. Lass mich mal das so sagen. Er hat menschliche Gestalt angenommen. Aber er blieb Gott. Und er hat uns gezeigt, das, was ich kann, mit Gott oder ohne Gott, das kannst du auch. Denn er hat Gestalt angenommen und hat uns vorgelebt. Wenn man im Reinen ist mit sich, mit Gott, mit dem Himmel, kann man das alles. Wenn man mit Gott verbunden ist. Und Jesus war mit Gott verbunden. Er hat seine Jünger im Gebet sich erbeten. Jeden einzelnen von ihnen. Ist das nicht toll? Jeden einzelnen. Auch den Judas. Ich verstehe das gar nicht. Der Herr Jesus wusste alles, aber auch den Judas hat er genommen. Weißt du, er hat sich alle erbeten. Alle seine Jünger. Und sie haben alle eine Funktion gehabt in seinem Leben. Die verschiedenen Aposteln. Sie, der eine musste das tun, der eine stellte sein Boot zur Verfügung, der eine stellte sein Grab zur Verfügung und der andere hat ihn verraten und ans Kreuz gebracht und auch eine Lawine ausgelöst. Der Judas Ischariot, dieser Spitzbub, lass mich mal so, der war gar nicht so böse, denn der hat etwas ausgelöst, dass die Maschinerie Gottes anfing zu arbeiten und am liebsten hätte er sich das Leben, und er hat sich auch das Leben genommen. Warum habe ich dieses Ärgernis gegeben? Aber er hat was ausgelöst. Und deshalb, Jesus benutzt auch alle möglichen Menschen in deiner und meiner Umgebung. Die lösen Verschiedenes aus, dass du aufwachst. Die geben dir so einen Rippenstoß, dass du nicht mehr schlafen kannst und blaue Flecken bekommst. All das sind Zulassungen Gottes. Jesus wurde Mensch, damit du verstehst, was Menschsein ist und dass vieles, was du als negativ betrachtest, alles ganz normal ist. Jesus kam, uns Menschen Gott sichtbar zu machen. Wie sieht Gott aus? Und Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott ist ein heiliger Gott. Und weißt du, und Gott hat zugelassen, dass Jesus am Kreuz stirbt. Ich habe oft mich gefragt, warum hast du nicht verhindert, lieber Gott? Du hättest auch verhindern können, dass es einen anderen Weg gibt, der Erlösung. Aber das war der einzige Weg, den Gott für gangbar erachtete, dass der Weg des Kreuzes. Und so kam Jesus zu uns, ganz simpel und einfach, ganz normal, ganz natürlich. Er hat gegessen, er hat getrunken, hat sogar geweint, war traurig, kennt sämtliche Gefühlswallungen, das kennt Jesus. Er war betrübt. Wie oft wollte ich euch versammeln, Jerusalem, und ihr habt es nicht gewollt. Die Menschen sind blind geworden für Gott und das hat ihm so leid getan. Das ist, damit wir wissen, was die Menschwerdung Jesu ist. Es ist für uns gewesen. Er kam zu uns Menschen, um uns zu verstehen, hat sich praktisch sich einsperren lassen in diese Erde, so wie manche sich gemacht haben, also ins Gefängnis einsperren lassen und zu den Gefangenen zu helfen, die Gefangenen zu retten, die Gefangenen zu aufzumuntern. Jesus hat sich hineingelassen und eingelassen mit der Menschheit. Und als er dann sah, jetzt ist meine Zeit gekommen, schwitzte Wasser und Blut. Wir schwitzen nur jetzt bei dieser Hitze. Aber Jesus schwitzte Wasser und Blut. Weißt du, was das bedeutet? Sein Herz war gebrochen. Nur einer, dessen Herz gebrochen ist, schwitzt Blut. Das war Jesus. Er kam in diese Welt. Und diese Welt hat ihn nicht begriffen. Ihn nicht verstanden. Auch wir. Verstehst du, er versteht uns, wenn wir nicht verstanden werden. Wenn wir nicht angenommen werden. Wir von unseren Angehörigen, Familienmitgliedern, denn in der Bibel heißt es, ein Prophet gilt nichts in sein eigenes Haus, verstehst du? Wir werden nicht angenommen, nicht verstanden, obwohl wir nur das Beste für unsere Familie wollen, für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinde oder was auch immer es sein mag. Die Welt hat ihn nicht verstanden. Und erst als er weg war, oh, das war der Messias. Und weißt du, erst wenn wir nicht mehr da sind, werden die Menschen uns vermissen. Glaub mir das. Die werden sagen, oh, was das, was die für ein Segen war, was der für ein Segen war. Also die Gelehrten, die Weisen, die großen Männer, die werden erst nach dem Tod geehrt. Schau die Geschichte an, alle und so weiter, wenn sie nicht mehr da sind. Deshalb mach dir gar nichts draus, reg dich gar nicht so auf. Verstehst du auch, wenn deine Familie dich nicht versteht, nach deinem Tod werden sie alles ablecken und abküssen und verniedlichen und einrahmen und vergolden. Tja, meine Mutter, mein Sohn, meine Tochter, mein Mann, mein Pastor. So, die Menschen konnten ihn sehen, das war das Tolle an Jesus dabei, aber sie haben damals gar nicht so groß empfunden. Weißt du, sie haben gar nicht geschätzt, wenn ich bei Jesus damals gewesen wäre, ich hätte Tag und Nacht den Jesus ausgefragt. Und ich habe gesagt, Herr, wie ist es da und wie ist es dort und wie ist das? Aber die Leute haben oft gar keine Zeit für ihn gehabt. Die haben so viel anderes zu tun gehabt. Wichtigere Sachen, materielle Dinge. Aber Zeit für den Herrn? Nein. Jesus kam zu den Seinen. Er kam in diese Welt. Und er hat den Vater groß gemacht. Er hat nicht sich selbst profiliert. Er hat nicht sich selbst verherrlicht, sondern den Vater. Und er sagt, ich sage euch nur das, was ich höre und was ich sehe. Und was mir Gott offenbart. Warum? Jesus kam uns. Und jetzt bitte aufpassen ganz kurz, sonst sagt die Bruder Matthäus, erzähl deine Irrlehre. Nein, ich erzähle nur eins. Jesus kam nicht, um unseren Leib zu erlösen. Er kam auch nicht, unsere Seele zu erlösen. Er kam nämlich, unseren Geist zu erlösen. Denn unser Geist war versaut und unser Geist wurde verdorben. Die Seele ist von Gott. Die Seele geht zu Gott, wenn wir sterben. Und der Leib geht unter die Erde. Und das kriegt... Weil es von der Erde ist, was von Erde ist, soll Erde werden und was Geist ist, soll zu Gott gehen. Aber die Seele, die hat gesündigt. Die Seele hat gegen Gott rebelliert. Und Jesus hat unsere Seele erlöst. Deshalb, viele Christen kommen in große Schwierigkeiten. Die sagen, ja, In seine Wunden sind wir geheilt, das steht drin, aber mein Körper ist nicht geheilt. Nein, deine Seele wird geheilt. Und wenn deine Seele gesund wird und deine Seele wiederhergestellt wird, oder dein Geist wiederhergestellt wird, dann wird auch dein Körper wiederhergestellt. So wie es deinem Geist und deiner Seele geht, so geht es dir. Nur nebenbei. Gott muss etwas uns enthüllen und zeigen, warum Jesus Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist und alles durchgemacht hat, damit unser Geist freigesetzt wird aufgrund unserer Erkenntnis. Und deshalb, wir werden durch Erkenntnis gerettet. Und so durch Erkenntnis geholfen. Wir erkennen Jesus. Und deshalb, die Bibel sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis des Volkes, des Herrn. Sie erkennen den Herrn nicht, was der Herr wirklich ist. Oder beim Abendmahl, da schlürfen sie und erkennen nicht, das ist der Leib des Herrn im Geist. Um was es wirklich geht. Er wurde Mensch, hat einen Leib angenommen. Und Jesus hat auch diese unsterbliche Seele gehabt. Aber sein Geist legt er in die Hände des Vaters. Durch diesen Tod hat er uns erlöst von dieser Verlorenheit. Denn der Geist kann nicht sterben, aber der Geist ist verdorben. Deshalb muss der Geist erlöst werden. Nur nebenbei, ein kleiner Schlenker. Jesus ist kein anderer geworden oder nach der Auferstehung war immer noch der gleiche. Er zeigt die Wunden von seinem Leib. Thomas, bin ich oder bin ich es nicht? Schau diese Wunde an. Die Wunden, schau an, ich bin's. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Und deshalb ist er durch die verschlossenen Türen durchgegangen als Geist. Er ist im Geist verherrlicht worden. Und deshalb, Jesus ist derselbe, gestern, heute und morgen, immer derselbe. Gott ist Geist, heißt es in der Bibel. Und wenn wir zu der Gotteskindschaft kommen, zu der Wiedergeburt kommen, zu der großen Wiedergeburt, wir sind noch nicht wiedergeboren, wir glauben das nämlich. Aber unser Geist wird von Tag zu Tag erneuert. Wir werden erneuert von Tag zu Tag. Und dann bei der Wiedergeburt, wenn ich hier meine Augen zumache, dann merke ich, da ist die große Wiedergeburt. Dann bin ich das, was Gott von mir wollte. Und dann kriege ich einen neuen Geistleib. Und dann wird die Seele wieder, die ganze Persönlichkeit zusammengefügt und repariert und wiederhergestellt. Und dann werde ich Gott loben und preisen. Hier ist alles nur stümpelhaft. Hier strenge ich mich an, hier mühe ich mich ab. Und das hat auch Jesus getan. Er hat sogar den Lobgesang gesprochen. Der war gar nicht musikalisch. Entschuldigung. Gewiss, er wusste, was Singen und Spielen ist. Die Milliarden von Engeln, die haben ständig gesungen, heilig, 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 ist der Herr Zebaoth. Aber er selber, er war gar nicht so musikalisch. Er sprach den Lobgesang. Weißt du, das hätte auch heißen können, sie sangen den Lobgesang. Die Juden konnten damals singen, die konnten damals tanzen. Aber Jesus, weißt du, der hat eine Last getragen. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und zwar geistlicher Art. Die ganze Zeit. Seit der Taufe des Johannes, als er sagte, das ist das Lamm Gottes, hat er gelitten unter dem Unglauben der Menschen damals. Er hat gelitten, die Menschen kapieren es nicht. Ich sag's in Gleichnissen, ich sag's auch ganz knallhart, aber die kapieren es nicht. Ihre Augen wurden gehalten, da redet er sich als der Auferstandene, redet mit seinen Jüngern, den Emmaus-Jüngern, und brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Aber sie haben nichts kapiert, bis ihre Augen geöffnet wurden und sie sahen, das ist der Herr. Siehst du, um was es hier geht? Um Geist. Weißt du, Gott und Jesus Christus und der Heilige Geist, die wirken hier an unserem Geist, denn der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin, dass mir meine Sünden vergeben sind. Weißt du, mein Körper weiß gar nichts. Das ist blöd, das ist nur Materie. Und meine Seele, die ist beim Herrn oder durch Gott beeinflusst. Die Seele gehört dem Herrn, aber die Seele hat wenig Einfluss. Weißt du, unser Gefühl, aber mein Geist empfängt das Zeugnis. Du bist erlöst, dein Erlöser lebt. Und plötzlich werden die Augen geöffnet der Seele, dass die Seele merkt, das ist doch Jesus. Jesus hat einen Willen gehabt, war ein Mensch wie du und ich. War nichts Außergewöhnliches, er war ein Jude. Er war unter dem Gesetz, er war beschnitten, er ging jedes Jahr zum Tempel. So wie die Tradition damals war, er war voll integriert in seinem Volk. Und er ist über die Grenzen Judäas und Israel ist nie rausgekommen. Er war also nichts Außergewöhnliches, aber ein Mensch wie du und ich. Nur einmal ist er abgehauen. Als Johannes der Täufer enthauptet wurde, hat er Angst gehabt und ist ins Ausland gegangen. Steht in der Bibel. Nach Sidon ist er gegangen, nach Phönizien, er ging ins Ausland, nur aus Angst. Er hat auch Angst gehabt. Jesus war vollkommen Mensch. Und dann seine göttliche Natur. Diese göttliche Natur, die Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und die entfaltet mehr und mehr, je mehr er dem Ziel entgegenkommt, der Kreuzigung. Und das ist auch unser Ziel. Weißt du, es sei denn, das Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt. Anders kann er nicht zum Licht erwachen, Frucht bringen. Und so auch wir werden erst dann fruchtbar und bringen die Frucht, die Gott an unserem Leben sucht, wenn wir diese Welt vollkommen und vollständig verlassen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Wir lieben die Welt. Lass uns ganz ehrlich sein. Wir haben im Laufe der Jahre uns so an diese Welt gewöhnt, dass alles so perfekt, alles hier geregelt. Aber der Herr Jesus möchte uns zu sich nehmen. Petrus, Philippus, Andreas, kommt und folgt mir nach. Und sie verließen ihre Fischersnetze und die Boote und den Vater und alles, was so war, und folgten ihm nach. Weißt du, Jesus nachfolgen, das mussten die Leute damals lernen und das lernen sie auch heute. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und dann hat Jesus diese Brücke gebaut. Folgt mir nach. Und hat die Jünger präpariert, zubereitet, zugerüstet. Und als sie fertig waren, sagte er, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Macht weiter. Das, was ich hier angefangen habe, macht weiter. Jesus hat uns gezeigt, wie man das macht. Durch Selbstverleugnung. Ist hart, hart. Durch Selbstverleugnung. Er hat sich selbst verleugnet, hat sich selbst erniedrigt, Gott gegenüber, keine Ansprüche gestellt, du musst, mein Vater im Himmel, du musst das und du musst das. Nein, dein Wille geschehe. Damit ging er in die Ewigkeit. Weißt du, er war Menschensohn und Gottessohn in einer Person. Und auch du bist, wenn du Kind Gottes bist, bist ein Kind Gottes und bist ein Menschenkind. Ganz mit allem drum und dran, mit Haut und Haaren und Knochen. Und dir geht es genauso. Weißt du, Geschwister, wir müssen uns eines aus dem Kopf schlagen. Wenn wir Christen sind, uns geht es nicht besser wie allen anderen Menschen auch. Wenn eine Pest kommt, wenn Krieg kommt, wenn Katastrophen kommen, erwischt es Christen und Nicht-Christen, gleicherweise. Und so wie jetzt in Griechenland, wenn da die Landschaft brennt, da werden die und die erwischt, ob sie Christen sind oder nicht Christen sind. Gott kann uns bewahren, aber Gott muss uns nirgendwo bewahren. Aber was passiert? Unsere Seele und unser Geist ist in der Hand des Vaters. Und niemand kann uns reißen aus der Hand des lebendigen Gottes. Aber Jesus war Gott und er ging damit nicht hausieren. Ich bin Gottes Sohn, schaut mich an. Nein, Jesus hat nirgendwo gesagt, dass er Sohn Gottes ist. Er sagt immer von Menschensohn. Und auch du, bilde nichts ein, ich bin göttlich. Weißt du, Buddhisten und Hindus, die versuchen sich, und die Yogis versuchen sich zu vergöttlichen. Nein, uns macht der Heilige Geist zu Söhnen und Töchtern. Und wir müssen uns nicht vergöttlichen und irgendwo hausieren gehen. Er ließ sich lieber kreuzigen, anstatt groß zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Er hat's gesagt. Und er sagt, du sagst es. Und mein Reich ist nicht von dieser Welt. All das hat er gesagt. Jesus blieb Gott, aber unsichtbar. Und weißt du, du bist Kind Gottes. Deshalb ist Jesus gleich wie wir. Und wir sollten so sein, wie Jesus war. Er blieb Gott, aber unsichtbar. Keiner hat es gesehen. Sie haben gemerkt, der Mensch ist ein bisschen anders als wir. Aber die haben nicht groß gemerkt. Und genauso mit uns, wenn wir Kinder Gottes sind, die Menschen, ich muss denen nicht sagen, schaut mich an, ich bin Kind Gottes. Du bist oder du bist nicht. Verstehst du? Dein Leben beweist es, deine Handlung beweist es, dein Reden beweist es, dein Denken beweist es, deine Reaktionen beweisen das. Du wirst angesprochen und spuckst nicht zurück. Du wirst angeschrien und du brüllst nicht zurück. Du wirst geschlagen und du sagst noch Dankeschön. Das war Jesus. Man setzt dir eine Dornenkrone und nicht eine Perlenkrone. Ja, und du trägst alles. Und dann haut man dir eine auf die Ohrfeige, gibt dir mal eine Ohrfeige, verbindet dir die Augen und dann sagt, wer dich geschlagen hat. Und er hat nicht geweissagt, er ließ sich nicht missbrauchen als Prophet oder Wahrsager. Jesus blieb ganz normal. Er war ein sichtbarer Mensch. Obwohl er reich war, war er doch arm. Er hat einen Anzug gehabt, einen Zweireiher, und über den hat man sogar gewürfelt. Er war Gottes Sohn, er war anständig angezogen, und obwohl er stark war, ist er schwach geworden. Er brach zusammen unter der Last des Kreuzes, und dann musste ein Simon von Kyrene beispringen und ihm helfen. Muss vorstellen, das war Jesus, dieser starke, mächtige Gott, der Erhalter des Universums, bricht zusammen. Und zwischen den beiden Männern auf dem Weg nach Golgatha entsteht vielleicht ein kleines Gespräch. Simon fragt wahrscheinlich Jesus, was bist du, was hast du angestellt? Hat gar nicht viel mitgekriegt. Jemand musste ihm helfen, ein Unbekannter. Und auch wir müssen es erleben als Menschen, als Kinder Gottes, dass uns Ungläubige sogar helfen, dass wir das uns gefallen lassen müssen. Aber Ungläubige, ja, Jesus ließ sich auch von einem Unbekannten, Simon von Kyrene, einem Ausländer, wahrscheinlich war das ein Moor, irgendwo aus Afrika. Ja, muss ich mich von diesem Flüchtling helfen lassen, von diesem Arbeiter, Feldarbeiter, von diesem Bauern? Und er kam gerade von der Feldarbeit. Da steht alles in der Bibel. Jesus, der Erlöser. Du siehst, wir sind mittendrin in einem Erlösungsprozess. Viele suchen die Wahrheit und merken nicht, dass es ganz anders ist, als wir uns vorstellen. Wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme. Das war die größte Lüge, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ich habe auch noch diesen Unsinn geglaubt. Ich habe geglaubt, weißt du, jetzt bist du Christ, Kind Gottes, und jetzt wird nichts mehr passieren. Jetzt bist du in Sicherheit. Und ich habe gemerkt, dass gleich so viel passiert, was nicht passieren darf. Wahres Leben erhalten wir einzig allein durch die Erkenntnis Jesu Christi. Und die Erkenntnis des Herrn ist, er war Mensch, er war gebrechlich. Weißt du, er war im Fleisch. Und dann sagt Paulus später, viel später, als er Jesus entdeckt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir kennen jetzt Jesus nach dem Geist. Was er jetzt ist, bei ihm und in ihm, ist das wahre Leben, ist die wahre Erfüllung in ihm. Wir kennen Jesus nicht nach dem Fleisch und wir interessieren uns auch nicht so groß, was hat er alles getan in den 18 Jahren dabei in Nazareth, was hat Jesus getan? Gewiss, das würde mich interessieren, aber das ist alles Apokryphen. Was hat er getan? Wo er geboren ist, in Nazareth oder Bethlehem oder wo hat er gelebt? Das ist alles Äußere. Weißt du, so viele Leute halten sich an den Äußerlichkeiten, aber nicht das, was Jesus wirklich war. Er war Gott. Göttlich. Und hat uns gezeigt, was alles bedeutet. Philipper Kapitel 3, Vers 6 lese ich hier. Philipper 3 von Vers 6. Mein Eifer ging so weit, sagt Paulus, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Philipper 3, Vers 6. Ich stand vor Gott ohne Tadel da. Aber das reicht nicht aus, wenn wir ohne Tadel sind. Es gibt so viele gute Menschen. Und dieser Mensch war hier ein Perfektionist. Aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles, das ganze Judentum, als Verlust im Vergleich zu diesem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Und durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Also, das ist dieser große Tausch. Ja, ich halte es alles für Dreck oder für Kot. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Das ist diese Erfahrung, die Paulus hat. Nur Jesus kennt mich, Jesus versteht mich. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen oder das Ziel erreichen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Verfolgung des Befolgung des Gesetzes kommt, sondern durch die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die da glauben, und zwar die da glauben an Jesus Christus. Nicht nur etwas für wahr halten. Ich möchte vor Gott, sagt Paulus, als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Du siehst also im Geist, in meinem Glauben, in meinem Denken, ich muss das alles annehmen, was er für mich getan hat. Ich möchte nichts mehr anderes kennen als Christus. Ist auch wieder Geist, nicht die Seele, nicht der Körper. Ich möchte nichts anderes kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren und ich möchte sein Leiden mit ihm teilen und mein Leiden mit ihm teilen. Weißt du, ich möchte teilen und mit ihm gleich werden in dem Tod. Und so, wenn ich das werde, mit ihm gleich in dem Tod, so werde ich auch gleich in der Auferstehung der Toten sein und zu ihm gelangen. Paulus will nur Jesus und Jesus und Jesus allein. Er will nichts anderes, keine Religion. Er will Jesus. Er will nicht nur über Jesus was wissen und verstehen, nein. Er möchte Jesus erleben und in ihm sein und sich beteiligen an Jesus, was Jesus war und was er getan hat. Er will nur das sein, was Jesus einmal war. Fleisch. Natürlich. Und es ist ein Geheimnis. In 1. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, das Geheimnis ist kündlich groß. Und eines steht ohne Zweifel fest, groß und einzigartig ist das Geheimnis des Glaubens, zu sein wie Jesus. Weißt du, Jesus wurde so wie wir. Und jetzt ist unser Ziel, so werden wir Jesus. Ja, von Menschen, die im Himmel waren, Todeserlebnis hatten oder eine Vision hatten, ein Erlebnis und Christen waren, als sie dort waren, haben sie nur Jesus und Jesus allein gesehen. Weißt du, da ist nicht mehr Mutter Maria und Mutter und Vater Josef, das ist Jesus allein. Halleluja. Das ist das Geheimnis. Und wir müssen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, so lehrt uns die Bibel. Und da heißt es jetzt von Christus, in die Welt kam Christus als ein Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Das ist mein lieber Sohn. Und dann, er wurde gesehen von den Engeln, gepredigt von den Völkern der Erde, gepredigt den Völkern der Erde und in aller Welt geglaubt und wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Das ist Jesus. Gepredigt, geglaubt, aufgenommen, erlebt. Weißt du, Maria wurde in Staunen versetzt, als sie hörte, du wirst schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Und die sagt, wie soll das passieren? Dann sagt der Engel, bei Gott ist alles möglich. Weißt du, dass du Jesus in dir trägst und Jesus verwirklichst und Jesus auslebst? Das ist ein Wunder. Wie mag das geschehen? Du weißt es auch nicht. Schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Ich bin so froh, dass man mir nicht gesagt hat, als ich Christ wurde, was alles auf einen Christen zukommt. Ich hätte gesagt, wie soll ich das überhaupt schaffen? Das Hohe und das Tiefe, das Lange und das Breite, wie soll ich das überleben? Aber bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist aber alles möglich. Er ist Fleisch geworden. Lukas 1, Vers 34, Maria fragte der Engel, wie soll das zugehen? Ich weiß davon gar keinen Mann, bin noch gar nicht verheiratet. Ich bin nur verlobt, er antwortet dieser Engel, Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird Wunder an dir vollbringen. Und genau das ist es, Menschwerdung Jesu. Die passiert heute bei dir und bei mir, bei uns hier, wo wir sind, als Kinder Gottes. Jesus wird Mensch. Nicht in Bethlehem und nicht in Palästina irgendwo, nein. Jesus will heute Mensch werden. In Deutschland, in Berlin und da, wo wir leben, in unserem Kiez. Und deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Maria, der von Ewigkeit lebt, vor Grundlegung der Welt, im Schoß des Vaters saß, der Ewige, wird plötzlich Mensch in dir. Du liest die Evangelien. Weißt du, und es ist so einfach, Kind Gottes zu werden, Jesusträger, Christophorus zu werden. Es ist so einfach. Als ich das einmal entdeckt habe, ich habe unseren jungen Leuten das in Stuttgart gleich gelehrt, in der Jesus-People-Bewegung, immer die eine Frage zu stellen, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Weißt du, und wenn du diesen Gedanken, dieses Wissen dir entwickelst, was würde Jesus tun, dann merkst du plötzlich, wie er in dir Gestalt gewinnt. Nee, das würde Jesus nicht berühren. Da würde Jesus nicht hingehen. Das würde Jesus nicht anschauen. Damit würde sich Jesus nicht abgeben. Das ist so einfach. Da brauchst du keine Bibel und keinen Heiligen Geist. Entschuldigung. Wenn du diese eine Frage beantwortest, und beantworten kannst, was würde Jesus tun? Wie würde die Menschen den Menschen begegnen? Jesus hat niemanden zurückgewiesen. Jesus hat auf keine Menschen einen Stein geworfen. Jesus hat keine Menschen verdammt. Selbst diese Ehebrecherin, dann sagte, wer ohne Sünde ist, bitte werfe den ersten Stein. Er war derjenige, der ohne Sünde war. Aber der hat nicht einmal ein Sandkorn berührt. Und sagt, Frau, auch ich verdamme dich nicht. Er war sehr tolerant, obwohl er der Heiligste war. Er hat sich mit Sündern abgegeben, mit Kriminellen, mit Zöllnern, mit Aussätzigen, mit Kranken. Jesus war in Knechtsgestalt. Und wenn Jesus in dir hineinkommt und du ein Kind Gottes bist, dann wirst du so wie Jesus, weil er so geworden ist wie du. Und das ist ganz einfach. Was würde Jesus tun? Von Gott habe ich gar keine Ahnung. Weißt du, wie Gott aussieht? Weiß ich nicht. Er ist der Schöpfer des Universums. Ich weiß, der ist so groß. Alle Himmel können dich nicht fassen. Der Heilige Geist ist auch etwas, was ich nicht fassen kann. Aber von Jesus weiß ich. Er wurde in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt, am Kreuz gekreuzigt, ins Grab gelegt und hat sich entäußert. Er hat Philipper 2, Vers 6, hat Knechtsgestalt angenommen, er hat gedient. Was würde Jesus tun? Vielen Leuten passt das nicht, was ich sage, aber Jesus würde der Fußabstreifer von der ganzen Gesellschaft werden. Weißt du, bei ihm könnte man den ganzen Schutt abladen. Ich werde nie vergessen, in der Jesus-Bibelbewegung, da kommt ein junger Mann, der sagt, Pastor, ich möchte beten. Sag ich, ja, muss nicht plärren. Verstehst du, ich möchte beten. Dann hebt er die Hände auf und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass du die größte Müllhalde des Universums bist. Bei dir darf ich meinen ganzen Shit abladen. Er hat noch ein bisschen anders gesagt. Verstehst du, bei dir darf ich alles abladen. Das ist Jesus. Und weißt du, wenn du Jesus in dir hast, bei dir können die Menschen alles abladen. Den ganzen Shit, den ganzen Dreck, den ganzen Müll. Wenn das wahr ist, aber auf dem meisten Christen sind zu fein, aber nicht bitte bei mir, geh zu Pastor Matutis in die Seelsorge. Dort kannst du ihn jammern. Nein, jeder Gläubige ist ein Sorgenbrecher. Der sagt, bitte, was hast du noch? Ist das wirklich alles? Wisst ihr, Geschwister, es ist so wichtig, zu sein wie Jesus. Jesus ist so geworden wie wir. Aber wir müssen auch so werden wie er. Sonst kannst du den ganzen Spaß dir sparen. Die ganze Religion ist nur eine einseitige Sache. Hier Philipper 2, nochmals Vers 6. Er war in allem Gott gleich. Er war in allem Gott gleich. Er war perfekt. Er war heilig. Er war durchsichtig. Er war Geist. Er war Leben. Seine Worte waren Geist und Leben. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er es nicht daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Das ist moderne Übersetzung. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, sogar den Verbrechertod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Er ist Herr, er ist Herr. Du willst Herr werden, du willst König werden. Ja, musst du den gleichen Weg gehen wie er. Wenn wir diesen Weg gehen, Geschwister, Wir werden auch dahin kommen, wo Jesus ist. Denn Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein, mein Kind. Ohne Jesus kommen, weißt du, da, ohne sein Kommen, ohne sein Fleisch werden, werden wir Gott nie sehen, nie erreichen, nie zu Gott gelangen, nie die göttliche Natur in uns aufnehmen können. Aber erst, indem wir anfangen, so zu denken, was würde Jesus tun? Der würde vielleicht Dinge tun, dass du dir mit den Ohren schlackerst, dass du dich entsetzt und sagst, das hätte ich nicht von Jesus erwartet. Weißt du, Jesus steht am Gotteskasten und die Leute schauen und er guckt zu, was die Leute so spenden. Und da kommt die arme Witwe und die schmeißt so Groschen, so zuerst mal dreht sie ein paar Mal um und schmeißt diesen Groschen rein und dann sagt, Halleluja, diese Frau hat mehr gegeben, wir alle zusammen. Was ist seine Reaktionen? Wir denken immer, wenn jemand viel spendet, viel gibt, viel opfert und so weiter und viel tut, der ist perfekt. Der Herr Jesus schaut auf die Kleinigkeiten, auf das Schärflein, auf den Groschen, auf den Knopf. Wisst ihr, ich habe schon verschiedene Opfer erlebt und manche haben Einkaufszettel reingelegt im Opferkorb und manche haben sogar Knöpfe reingelegt. Und ich, weißt du, am Anfang, als ich das erste paar Mal Knöpfe gehabt habe, habe ich gedacht, oh lieber Gott, das sind also böse Buben. Aber dann habe ich gemerkt, weißt du, du hast auch manchmal nichts anderes. Und ich weiß von einem Bruder, der da war die Opferung und der hat nichts gehabt, da reißt er von seiner Jacke den Knopf und spendet, legt ins Opferbeutel. Ein Knopf. Ich habe mir meine Gedanken gemacht. Aber dieser Knopf war wertvoll, war ein schöner Knopf. Aber trotz allem, dieser Knopf war ihm teuer wahrscheinlich. Aber er hat etwas gelegt von seinem Leben. Ein Knopf. Wir hatten mal eine eigentlich eine große Konferenz, aber da waren sehr viele Kinder in dieser Konferenz. Da wurde Opfer aufgenommen und ich werde nie vergessen, da ist ein Mädchen, legt den Korb auf den Boden hin und stellt sich selbst in den Korb und sagt, Heiland, ich möchte das Opfer sein. Und dieses Mädchen ist später eine Missionarin sogar geworden, bei einem Wycliffe-Bibelübersetzer. Ich möchte das Opfer sein. Und genau das ist, was Gott sucht. Ich will das Opfer sein. Wie werde ich teilhaftig der göttlichen Natur? Ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn einen Jungen gehabt, da hat er immer so Tütchen, wir haben so Tütchen für den Zehnten, und dann hat er 50 Pfennig, damals gab es noch Pfennige, 50 Pfennig Zehnter. Und dann später vielleicht ein D-Mark Zehnter. Da kam die Kassiererin oder der Kassierer und sagte, Bruder, mal tu das, kannst dem Jungen nicht sagen, er sollte zusammenziehen und nicht so immer so ein paar Groschen, denn wir müssen das Geld zählen und einzahlen. Sag's ihm, mit dem Zehnten habe ich gesagt, weißt du, auch kleine Beträge, Gott achtet auf die kleinen Beträge. Und ich habe genau den Jungen mal beobachtet, ohne was zu sagen, dann habe ich weiter seinen Zehnten Pfennige und Zehnten Groschen spenden lassen. Du, der ist Ingenieur heute bei Messerschmitt, Ingenieur in der Maschinenbau und hat eine tolle Familie, ein schönes Haus, zwei glückliche, schöne Kinder. Da stehst du, Gott hat die gesegnet. Und Gott segnet nicht umsonst. Auch wenn, als der noch jung und klein war, hat er den Zehnten immer regelmäßig gegeben. Auch wenn es waren Groschen. Auch Jesus, weißt du, er hat das getan, was er tun konnte. Niemand muss mehr tun, als er kann. Niemand muss jetzt zur Bank gehen und Kredit aufnehmen, um Reich Gottes zu fördern. Nein, tu das, was du hast und was du kannst, was dir gegeben wurde. So, wenn wir es so anschauen, er erniedrigte sich und er hat nicht auf die Menschen geschaut, nicht auf die Menschen gehört. Er hat sich verwirklicht und Gott verwirklicht in seinem Leben. Die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben ist manchmal ganz komisch. Du denkst, da muss was Großes passieren, was Weltbewegendes, was Umhauendes. Nein. Männer und Frauen Gottes, die haben die Stimme Gottes gehört und das getan. Stell dir mal vor, du wärst Noah. Und Gott sagt, du bau jetzt eine Arche, 120 Jahre lang. Bastle daran. Dir wäre eine Woche schon zu viel. Und dann, die Leute lachen dich aus, hier hat es noch nie geregnet. Bist du blöd? Sowas gibt's nicht. Und bis dahin bist du Sinnflut, hat es nicht geregnet. Oder du wärst Abraham, Gott redet zu dir, zieh aus Ur in Kalia, zieh um. Du sagst, ja, aber ich habe mich so schön eingerichtet, jetzt habe ich schon einen Garten hier angelegt und Bäume gepflanzt und eine Garage gebaut und was weiß ich. Ja. Und plötzlich redet Gott zu dir und Abraham war gehorsam. Und du siehst, auch Jesus war gehorsam, als der Vater ihm sagte, mein Sohn, was sollen wir tun? Die Menschen sind abgefallen, die Menschen wollen Gott nicht lieben, die wollen mit uns nichts zu tun haben. Und dann sagt der Vater, ich gehe und ich versuche die Welt für dich noch irgendwie zu erreichen. Ich versuche mein Bestes. Gott redet. Weißt du, Gott redet manchmal ganz streng und ganz hart und ganz direkt und ganz persönlich, aber manchmal auch ganz leise, durch ein stilles Säuseln. Weißt du, durchs Flüstern, wie wir in Könige 1, Vers 19, Vers 2 sehen, durch leise Säuseln, auch das ist die Stimme Gottes. Jesu Fleischwerdung war die Erfüllung der langen Verheißung in der Bibel. Er wurde Mensch. Und auch wir haben eine lange Anleitung. Weißt du, das, was in der Bibel drin steht über Jesus, das steht über dich, das bist du. Da, wo Jesus gemeint ist, da bist du gemeint. Heute. Er hat es vollbracht, er hat es getan. Und jetzt bist du an der Reihe. Er hat es vorgelebt, wie man es macht. Hier, Jesus wurde still. Ein tiefes, verborgenes Sehnen war in seinem Leben Gott gefallen, Gottes Willen zu tun. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Lukas 10 lese ich hier, Vers 22. Mein Vater hat mir alle Macht gegeben, über alles. Niemand kennt mich, kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und niemand kommt zum Vater denn nur durch mich und es sei denn, wer mich offenbaren will. Menschen wollen Gott sehen und du bist dieser Mittler. Stell mir vor, was würde Jesus tun? Er würde den Menschen Jesus, den Vater zeigen. Du kennst den Vater. Du lebst mit dem Vater. Gott hat dich versöhnt. Du bist ein Kind Gottes. Christus ist in dir Fleisch geworden. 2 Zentner. Verstehst du? Er ist Fleisch geworden. Und er wohnt bei dir. Und er will, dass du es auslebst, praktizierst. Es gibt so wenige praktizierende Christen. Es gibt so viele theoretische Christen, die wissen, wie es geht. Aber die sind geistige Eunuchen. Und die können es nicht. Praktizierende Christen. Und da heißt es, und da wandte sich Jesus zu seinen Jüngern, den Männern und Frauen, und sagte, ihr dürft euch freuen, dass Gott euch die Augen geöffnet hat, zu sehen, was ihr, und zu verstehen, was ihr gerade seht. Ihr dürft euch freuen. Du darfst dich freuen. Aber die Menschen möchten auch sehen jetzt, was Jesus wirklich ist. Und ich sage euch, viele Propheten und Könige wollen sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Und es gibt noch so viele Menschen, die von Gott noch nichts gehört haben. Deshalb machen wir diese Aktion, höre Gottes Wort, und zwar im Internet. Weißt du, ich predige hier in aller Bescheidenheit und mir macht es Spaß eigentlich. Aber im Internet hören manche Tage mehr als 700 Leute diese Predigt. Wenn ich jetzt Amen gesagt habe, da kann ich sicher sein, dass dann bei uns die Uhr läuft. Und wir können nachzählen. Und können sehen, von wo überall die Leute mit uns kommunizieren oder uns anklicken. Verstehst du? Die möchten mehr erfahren. Überall. Nicht nur hier in Berlin. Oh, von Griechenland und jetzt Türkei und was weiß ich, Länder, wo vielleicht vielfach verboten ist. Ich habe sogar Leute, die aus Chile mit unseren Predigten hören. Da ist ein Mann, der sagt, ich muss lange Weg fahren, ich fahre fast 2 Stunden zur Arbeit. So weit ist mein Arbeitsweg. Aber da höre ich ihre Predigten und gut, dass sie so lange dauern, da kann ich wenigstens so richtig mich anpowern, wenn ich zum Gottesdienst gehe. Aber wenn ich dann in der Arbeit komme, da bin ich fahren. Oder hier von Rathenau, da kommt auch einer nach Berlin gefahren und der hört auch die Predigt im Internet, was er mir ab und zu mal schreibt und so weiter. Er fühlt sich gesegnet und gestärkt und da fährt er auch ein bisschen länger als 20 Minuten. So. Ihr werdet freuen, wenn ihr das hören könntet, was Gott alles so tut. Ich bin so begeistert, auch so im Stillen. Die Zeugnisse, was ich so erfahre, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen den Glauben ausleben, Die werden vielleicht in keine Gemeinde mehr gehen, denn die sind gemeindegeschädigt. So viele Menschen sind gemeindegeschädigt, kirchengeschädigt. Und weißt du, ich habe diese Aktion nur mit den Zettel gemacht, hier höre Gottes Wort, weil ich entsetzt war, wie viele Leute in dem letzten Jahr aus der Kirche ausgetreten sind. Ich habe nichts für die Kirche, aber es macht mich traurig, dass die Menschen immer gottloser werden. Immer weniger in die Kirche gehen. Früher, da waren die Kirchen an Weihnachten wenigstens noch voll. Und heutzutage, da musst du bibbern, schaffen wir noch einen Gottesdienst über die Runden oder nicht? Und nur noch paar Eingefleischte gehen am Weihnachten noch zum Gottesdienst. Ist es schade eigentlich? Land, höre Gottes Wort, das ist die Botschaft. Höre. Weißt du, Gott selbst will den Menschen offenbaren. Aber im Internet, da sind sie anonym. Das ist was Feines. Im Anonym passt niemand auf, guckt niemand zu. Um Mitternacht, ich kann nicht schlafen, hat mir neulich jemand geschrieben, da habe ich nur gesurft, so ein bisschen im Internet, und dann bin ich auf ihre Homepage gekommen und habe dann das Thema hat mich gerade interessiert. Und da bin ich hängen geblieben. Und seitdem höre ich ihre Predigten. Ich finde es toll. Und so kommen Leute zum Herrn Jesus. Und was ich tun möchte, ich möchte eigentlich, und deshalb, ich predige nicht nur irgendwelche gewöhnliche Botschaften, sondern ich versuche die Menschen zu motivieren und sie zu Helden zu machen, zu Kämpfer zu machen, zu Zeugen Jesu Christi. Was würde Jesus tun? Verstehst du? Jetzt gehen die Leute nach Hause und die werden sich nachfragen, was kann ich für Jesus tun? Und was würde Jesus tun? Würde er stehlen? Würde er lügen? Würde jemand über den Tisch ziehen? Das würde Jesus nicht tun. Weißt du? Und jeder anständige Mensch weiß, ob er christlich ist oder nicht christlich ist, weiß, was Jesus tun würde. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, wenn die Christen etwas fröhlicher wären, würde ich gerne Christ werden. Aber ich bin an den Christen enttäuscht. Ja? Weil die nominellen Christen sind nicht das, was sie sein sollten. Deshalb, ich ermutige dich, fang an, ein echter Christ zu sein. Niemand muss es so sehen. Du musst nicht damit hausieren gehen. Ich habe hier vor einigen Jahren jemand aus der Krumme Straße da, Wilhelmshofer Straße dahin beerdigt. Und dann, eigentlich was, wie ich da so höre, diese Bestellung durch die Firma, Bestattungsfirma, die wollen eine christliche Beerdigung haben. Muss ein gläubiger Pastor sein. Verstehst du? Dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Weißt du, die können zu ihrem Pastor gehen. Und dass ihr Pastor den Mann beerdigt. Aber nein, die gehen da zum Bestatter und der Bestatter muss jetzt suchen einen gläubigen Pastor. Und dann komme ich zu diesen Leuten und dann sage ich sie, entschuldigen Sie, aber mich interessiert noch, warum suchen Sie einen gläubigen Pastor? Haben Sie denn keine Gemeinde? Nein, wir sind Gemeinde geschädigt damals. Was da noch alles war, haben Sie mir Stories erzählt, wie enttäuscht Sie sind von dem Pastor, wie Sie enttäuscht sind von der Gemeinde und von den Christen. Und die haben gesagt, wenn die alle Geschädigten aus dieser Gemeinde sich die Hände geben würde, würde es um ganz Berlin reichen. Und wir sind eine davon. Verstehst? Und dann habe ich mich nicht mehr weiter interessiert. Dann haben sie mir ihren Pfingstjubel gezeigt. Das waren Pfingstler. Und dann die Bibel. Das war alles zerlesen. Ich habe schon lange so keine so zerlesene Bibel und bunt angemalte Bibel gesehen wie bei denen. Da habe ich gesagt, weißt du, wir sind Kinder Gottes geblieben, trotz diesen ganzen Knatsch, was da gewesen ist. Wir lieben den Heiland. Wir können auch für uns beide, wir sind beide Kinder Gottes, Mann und Frau, und wir haben beide zusammen gebetet, zusammen gesungen und zusammen dem Herrn Jesus gedient. Und ich möchte, dass mein Mann die Bibel mitnimmt, mit ins Grab. Das war sein Buch, sein Kompass für sein Leben und so weiter. Weißt du, ich verstehe heutzutage, dass viele Menschen frustriert sind von der Christenheit, von den ganzen Religionen, von den ganzen, ja, Machwerk, von der Ökumene und was alles so ist. Wir werden alle verkauft, alle verraten und was weiß ich, was da alles, was die Leute mir alles so erzählen, was da passiert durch die christliche Kirche und durch die Christenheit. Das, die ganzen Skandale, was in den Kirchen hin und her gegeben hat, in großen und kleinen Kirchen. So. Was würde Jesus tun? Es liegt jetzt an uns, dass wir Licht und Salz sind. Es liegt an uns, dass wir den Menschen einen anderen Jesus predigen. Und zwar nicht predigen, sondern vorleben. Einen anderen Jesus vorleben. Und der ist anders, der ist demütig, der ist bescheiden, der ist versöhnlich, der predigt von Vergebung. Wenn ihr nicht vergebt, wird es euch selber nicht vergeben. So, Christus hat den ganzen Fluch, die ganze Gesetzlichkeit, alles auf sich genommen, die ganze Religion und das ganze Menschenwerk, das ganze Pharisäertum, die ganze Scheinheiligkeit, die ganze Heuchelei, hat alles über sich ergehen lassen. Er ist ein Menschversteher. Er versteht dich. Er kennt dich. Ich bin erlöst durch die Gnade Gottes. Und Erlösung ist etwas Großartiges. Wenn man das erlebt, weißt du, dann lebt man viel erlöster, viel gelöster. Man ist nicht mehr so verkrampft. Ich muss. Nein, ich muss gar nichts. Ich habe keine Lust. Das ist es. Aber ich muss nichts. Ich bin zu nichts verpflichtet. Niemand kann mich zu etwas zwingen. Weil ich diene frei Gott. Freiwillig. Ohne Zwang. So, ich verwirkliche Jesus und versuche, Jesus ins Fleisch zu bringen. Also, viele Menschen möchten nur einen theoretischen Jesus, einen wunderbaren Lehrer, Professor oder Rabbi oder Heiler. Nein, er ist der Sohn Gottes, der ins Fleisch gekommen ist. Er wurde einer von uns. Er ist hinabgestiegen. Er hat sogar den Jüngern die Füße gewaschen. Die haben sich gestritten, wer ist der Größte und der Schärfste. Und der Frömmste und der Heiligste und der Gerechteste. Und dann kniet sich Jesus hin und wäscht die Füße. Das ist Jesus. Er kam und diente. Verstehst du? Er hat mit Gott gerungen. Soll ich das oder soll ich nicht? Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Dreimal fleht er das. Und auch wir müssen diesen schweren Weg nach Canossa gehen, was das auch immer ist. Zum Kreuz. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Reich komme, sondern dein Reich komme. Und das nicht nur ab und zu mal, sondern täglich. Weißt du, im Vater unser heißt es ja, täglich gib uns unser Brot. Täglich. Und das, wir werden gekreuzigt täglich. Wir auferstehen täglich. Wir erleben die Gnade täglich. Deshalb, ihr Lieben, die Gnade Gottes muss täglich erfahren werden. Nicht nur an Weihnachten, irgendwo, an Ostern vielleicht oder Pfingsten. Täglich. Täglich. Dass Gott uns täglich unsere Gebete erhört. Dass Gott uns täglich segnet. Ich bin so traurig über viele Christen. Weißt du, sie beten nur, wenn Not da ist. Und wenn Schwierigkeiten da ist. Wir sollen alle Zeit beten, sagt die Bibel. In guten und in schlechten Tagen. Was würde Jesus tun? Er hat immer morgens sich, bevor die Sonne aufging, bevor der Hahn krähte, hat er sich Zeit genommen, mit Gott zu sprechen. Sich zu sammeln und sich auf Gott zu konzentrieren. Ein Zeichen der Gotteskindschaft ist ein sichtbares Zeichen. Weißt, wir gehen nicht nur nach den unsichtbaren Zeichen, das kann niemand sehen. Ein sichtbares Zeichen der Kinder Gottes ist, dass da unsere Gebete erhört werden. Und die Frage ist, wann hat Gott zum letzten Mal dir dein Gebet erhört? Wann hat Gott zum letzten Mal zu dir gesprochen? Wann hat er deine Bedürfnisse zum letzten Mal gedeckt? Wann hat er dir zum letzten Mal geholfen? Wann hat er zum letzten Mal seine Hand über dein Leben gehalten? Weißt, wir brauchen das täglich. Markus 11, Vers 24, ein hartes Bibelwort, ein knallhartes Bibelwort, weil dann entweder streichst du das oder du wirst das erleben. Alles, was ihr bittet in eurem Gebeten, werdet ihr empfangen. Entweder ist es lächerlich, Hohn und Spott oder ein Trick oder was es auch immer ist. Alles, was ihr bitten werdet in euren Gebeten, das werdet ihr empfangen. Und ich frage mich, lieber Gott, wo ist das? Wo ist das heute in der Christenheit? Johannes 15, Vers 7. Ihr werdet bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Wo ist das? Oder Psalm 37, Vers 4. Es wird dir gegeben, was dein Herz sich wünscht. Oder Johannes 14, Vers 14. Was ihr bitten werdet, das will ich tun. Weißt du, das meiste, was bei meisten Christen als Problem ist, da sind irgendwo Blockaden da. Viele glauben an das Gebet und halten große Stücke vom Gebet, aber das Gebet wird nicht erlebt. Der wahre Glaube ist etwas Praktisches. Man erlebt es, du bittest und du empfängst, klopfst an und dir wird aufgetan, du suchst und du findest. Das ist biblisch. Die Bibel ermutigt uns, bring dein Anliegen zu Gott. Begrenze Gott nicht. In der Bibel werden Gläubige aufgefordert, um alles zu bitten. Ob alles gegeben wird, ist dahingestellt. Weißt du, ich möchte nicht mehr alles haben vom lieben Gott. Ich weiß, Gott erlaubt alles zu bitten. Du kannst alles bitten, aber nicht alles ist gut. Ich werde nicht vergessen, als meine Frau einen Schlaganfall hatte, da komme ich in Moabit ins Krankenhaus, dann sitzt sie ganz stramm am Bett, auf dem Bettkante und sagt, Johannes, der liebe Gott hat zu mir heute Nacht gesprochen. Da habe ich gesagt, was hat er denn gesagt? Ich werde heimgehen. Und ich bin nach Hause gegangen, bin auf meine Knie gegangen und habe gesagt, lieber Gott, du kannst meine Frau nicht nehmen, ich brauche sie noch. Aber ich habe 7 Jahre Hölle auf Erden gehabt, Entschuldigung, aber diese Hölle habe ich mit Gottes Gnade und Hilfe überstanden. Sie wurde ein Pflegefall, es wurde schlimmer und schlimmer und dergleichen. Dass ich heute sage, ich will nicht mehr alles haben. Wenn Gott geredet hat, wenn Gott was getan hat, wenn Gott was gesagt hat, dein Wille geschehe. Heute bete ich viel mehr, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille, nicht mein Wunsch, sondern dein Wunsch. Und ich bin aber überzeugt und hundertprozentig sicher, was ich bitte, wird Gott mir geben. Aber ob es alles gut ist, das weiß ich nicht. Also ich habe es erlebt, dass es nicht gut war. Oder ich würde auch anders sagen, weil Gott mich lieb hat, hat es doch gut gemacht. Und alles recht gemacht, verstehst du? Er hat keinen Fehler gemacht. Weißt du, er hat meine Fehler ausgebügelt, aber ich habe die Rechnung zahlen müssen. 7 Jahre, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, da sein, nicht weggehen können, alle 3 Stunden zurück nach Hause zu kommen und nach dem Rechten zu gucken. Aber Gott hat uns so viel Gnade gegeben. Weißt du, dass die Heide das alles so tapfer ertragen hat. Aber Gott hat zu ihr gesagt, du kannst nach Hause gehen. Du wirst nach Hause gehen. Dein Wille geschehe. In der Bibel werden die Gläubigen aufgefordert, um alles zu bitten. Und Jesus, er möchte all unser Sehnen und all unsere Wünsche erfüllen. Und wir dürfen uns ja Wünsche in Gottes Hand legen und sagen, Vater, dein Wille geschehe. Selbst Jesus hat es durchringen müssen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zum 3. Mal. Und dann kommt ein Engel und stärkte ihn. Und dann in dieser Kraft konnte er bis nach Golgatha gehen. Gott gab sein Vorhaben nie auf. Das, was er dir geben will und geben kann und geben versprochen hat, das wird er tun. Aber die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Sind da die noch irgendwelche Blockaden da? Ist alles aufgehoben? Psalm 37, da heißt es, habe deine Lust an dem Herrn. Weißt du, was das bedeutet? Lust haben. Denn er wird dir dann wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Es ist nicht falsch, um alles zu bitten. Aber habe deine Lust am Herrn. Herr, es geht um dich. Was verherrlicht dich? Verherrlicht das, was ich erbitte, dich? Oder verherrlicht es nur mich? Verherrlicht es nur die Gemeinde? Verherrlicht es noch irgendeine Organisation? Wen verherrlicht es da? Ich darf um alles bitten, alle meine Anliegen dem Herrn ausbreiten, alle meine Sorgen, meine Schmerzen und so weiter. Gott möchte überall der Herr sein, bis in jeder Kammer meines Lebens und Einblick haben. Herr, ich schließe dich, ich möchte dich nirgendwo ausschließen, werde Fleisch in mir, nimm Gestalt mehr und mehr. Ich möchte dir gefallen, nicht den Menschen, wer das auch immer ist. Unser Ziel und unser Wunsch, unser Anliegen muss sein, ich möchte dem Herrn gefallen. Herr, ich möchte dir gefallen. Du hast alles reingesetzt, dass du uns gefällst und jetzt sind wir an der Reihe, jetzt spielen wir unsere Rolle, jetzt müssen wir unsere Rolle spielen. Ich möchte dir gefallen, ich möchte dir alle Ehre machen, Herr Jesus. Ich möchte ja dich groß machen, ich möchte dich verherrlichen. Ich möchte jetzt dein Knecht sein. Weißt du, der Apostel Paulus geht noch ein Stückchen weiter. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Gott hat keine Sklaven, aber er benimmt sich so. Er dient zu dem Herrn wie ein Sklave. Er sagt, Herr, aus Liebe, ich habe dir so viel Schaden eingerichtet. Die Gemeinde kaputt gemacht in Jerusalem und alles miteinander. Ich möchte jetzt dir dienen. Ich möchte den Schaden gut machen, den ich angestellt habe. Ich möchte jetzt missionieren wie ein Weltmeister. Ich möchte alles auf mich nehmen. Ich möchte dich verherrlichen. Ich habe dir so viel Schaden zugefügt. Und weißt du, eigentlich, da hat die Zeit, wo wir ohne Gott und ohne Jesus und ohne den Heiligen Geist gelebt haben, wir haben Gott so viel Schaden, so viel Leid, so viel Herzensleid zugefügt. Ich möchte dir jetzt die Ehre machen. Lass uns anfangen, Gott zu leben, für Gott da zu sein, in allen Stücken, was unser Leben auch ausmacht. die Gaben gebrauchen, die Gott uns gegeben hat, die Fähigkeit einsetzen zur Ehre Gottes. Der eine kann das, der jener kann das. Fang an, Gott zu fragen, was ist meine Fähigkeit? Vielleicht hat also die Fähigkeit zum Reden, andere haben die Fähigkeit zum Schreiben, andere haben die Fähigkeit zum Musizieren, einige haben die Fähigkeit zum Zuzuhören. Ja, was für eine Fähigkeit hast du heute? Frag und dann diene Gott. Jesus diente in Knechtsgestalt dem Vater im Himmel. Und dann, was wir alle können, Liebe üben. Liebe üben. Das können wir alle. Gott hat uns bedingungslos und grenzenlos geliebt. Seine Liebe übertrifft alles in dieser Welt. Und dann heißt es in Johannes, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat euch der Vater gezeigt. Seht, was für eine Liebe hat er sich euch gezeigt. Beachte, dass Gott dir eine große Liebe offenbart hat. Und jetzt fang du an zu lieben. Weißt du, wenn du lieb bist, bist du süß. Bist du angenehm. Bist du überall willkommen. Ein hässlicher Mensch, ein bitterer, ein hartherziger Mensch, der wird gemieden. Bitte nicht. Gehen Sie woanders hin. Aber liebe Menschen, die werden geschmust, die werden gedrückt, die werden geherzt. Werde ein Liebling Gottes und dann wirst du ein Liebling auch der Menschen werden. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater gezeigt. Der Segen, den uns Jesus brachte. Weißt du, das ist Liebe. Gnade. Nicht Gesetz. Die Menschen werden selber drauf kommen, was Gott will und was Gott nicht will. Die meisten Christen kommen gleich mit Gesetz, das ist bei uns, machen wir das so, und das ist bei uns eine Regel, das ist eine Vorschrift bei uns, das lehrt die Bibel. Nein, Liebe. Und die Menschen werden aus Liebe alles machen. Die werden sogar dir aus der Hand essen. Liebe. Und dann, weißt du, die Liebe, die überwindet das Böse, die Liebe verträgt alles. 1. Korinther 13, liest mal, was die Liebe alles kann. Er wurde einer von uns, er hat uns nur die Liebe gezeigt. Jesus hat nicht gedroht, pass auf, Jesus war kein Höllenprediger, hat nicht von der Hölle gepredigt. Das lag ihm gar nicht, der hat gar kein Interesse gehabt, von der Hölle zu sprechen. Die Nähe Gottes, das war seine Botschaft. Er hat von der Liebe gesprochen, liebt euch einander. Und dann sagt er, das größte Gebot ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen deinen Gemütskräften und deine Nächsten wie dich selbst. Und in diesem Gebot, in diesem Gesetz, in diesem Geboten ist alles Gesetz und alles, was Moses gelehrt hat, was das Alte Testament gelehrt hat, da ist alles zusammengefasst. Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften deine Nächsten wie dich selbst, dann kannst du machen, was du willst. Du bist immer richtig. Kannst machen, was du willst. Und das ist, was Jesus uns lehrt. Du kannst machen, was du willst. Wenn du Gott von ganzem Herzen liebst, brennst für den allmächtigen Gott, hast deine Lust an dem Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Du siehst in jedem Menschen, bitte, bitte beachte, in jedem Menschen steckt Gott. Auch in dem Heiden. Auch in dem Gottlosen. Auch in dem Atheisten. Auch in dem Flüchtling. In jedem Menschen steckt Gott. Und jeder Mensch ist ein wandelnder Gott. Von Gott bestimmt. Von Jesus errettet und erlöst. Jesus hat den Preis bezahlt, ob er das angenommen hat oder nicht, spielt keine Rolle. Jesus ist für alle Menschen auf dieser Welt gestorben. Und deshalb, wir sollen sie lieben und sie ins Reich Gottes hereinlieben. Nicht aufdringlich. Viele Christen machen das verkehrt. Nicht aufdringlich. Und nicht gleich durch die Tür reinplatzen, gerade du brauchst Jesus. Nein, Liebe, lebe mal vor. Lass die Menschen Jesus an dir sehen. Dass Jesus Fleisch geworden ist. Einer von Gott in dir. Und Jesus kam, um uns neu zu programmieren, unser menschliches Leben neu zu gestalten und Gott in uns zu verwirklichen. Weißt du, er kennt das Leben drüben bei Gott, noch bevor der Sündenfall kam, bevor die Mauer gebaut wurde, bevor die Menschen die Brücke abgebrochen haben, bevor dieser Super-GAU und diese Katastrophe war. Er weiß alles und er versucht uns das beizubringen. Was hat der Herr Jesus seinen Aposteln gesagt? Und das sagt er allen Christen. Petrus, ich gebe euch die Himmelreichsschlüssel. Nehmt, schließt den Menschen den Himmel auf. Er hat nicht die Schlüssel von der Hölle und des Abgrunds gegeben. Weißt du, manche Christen würden gerne die Schlüssel der Hölle und des Abgrunds behalten und die Menschen in die Hölle verdorren. In die Hölle, in die Verdammnis. Nein, das ist allein seine Sache. Die hat er, diese Schlüssel des Abgrunds und der Hölle und der Unterwelt. Aber er hat uns die Schlüssel des Himmelreichs gegeben. Schließt den Menschen den Himmel auf. Erzählt, was im Himmel alles los ist. Lass die Leute sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Weißt du, Jesus ist Geist geworden. Versucht in eurem Geist, in deinem Denken, in deinem Benehmen, in dein Äußeren, versucht Jesus den Menschen zu vermitteln. Jesus soll Fleisch werden. Zeig den Menschen, was Ewigkeit ist. Weißt, zeig, wir leben nicht für diese Welt, wir leben für die Ewigkeit. Und dann zeig, das ist nicht so wichtig. Weißt, das ist alles vergänglich. Das ist alles nur Plunder. Das alles ist nur Shit. Vergeht. Fang an, für die Ewigkeit, für wichtige Dinge zu leben, für die Prioritäten. Und wie heißt es in der Bibel? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch solches alles zufallen. Fang an, nach dem Reich Gottes zu trachten. Was ist das Wichtigste? Und Jesus trachtete nach dem Reich Gottes. Er trachtete nicht, um eine Kirche zu bauen, den Tempel zu bauen, Israel zu bewahren oder den Tempel zu bewahren. Nein, er baute das Reich Gottes. Und das Reich Gottes wird aus unsterblichen Seelen gebaut. Das sind diese Bausteine des Reiches Gottes. Und deshalb zeig den Menschen nicht, dass du so für Dinge da bist, für materielle Dinge bist. Du bist für die Seele des Menschen da. Und deine Seele ist bei Gott mehr wert als alles Gold und Silber dieser Welt. Und das hat Jesus getan. Eine Seele ist mehr wert als alles Silber und Gold dieser Welt. Wenn du einer Seele in den Himmel hilfst, hast du eine Welt gerettet. Und wir bringen manchmal Menschen nur zur Gemeinde, zur Evangelisation. Wir sollten auch die Menschen begleiten, Patenschaften übernehmen und für die Menschen sorgen, bis sie wieder mündig werden, bis sie sich multiplizieren, bis sie selber Kinder kriegen, bis sie selber andere zum Heiland führen können. Das ist unser Auftrag, die Menschen zur Reife zu bringen, zur geistlichen Reife. Weißt du, viele Kinder werden geboren, aber die werden dann gleich ausgesetzt, sich selbst überlassen in ihrem Schicksal. Gott möge uns die Augen öffnen auch. Weißt du, nicht Bekehrung und Erweckung und Evangelisation und Mission. Nein, es geht darum, dass die Menschen zu Jesus kommen, bei Jesus bleiben und in Jesus wachsen und Frucht tragen. Und ein Mensch ist erst dann reif, lehrt uns die Wissenschaft, wenn er sich vermehrt, wenn er sich multipliziert, wenn er wieder andere Menschen zeugt und andere Menschen zur Welt bringt. Dann ist er reif. Dann bist du erwachsen und mündig. Aber so viele Christen sind nicht mündig. Die bekehren nur. Ach, ich habe heute wieder eine Seele bekehrt. Was ist das? Verstehst du? Und dann wird die Seele dem Teufel überlassen und der Teufel hat wieder was zu fressen. Die Verwirklichung Jesu ist, dass wir Jesus durch uns in andere Menschen hineinpflanzen und begleiten und dieses Pflänzchen pflegen und dieses Pflänzchen hegen. Und begießen immer bei dieser Hitze, ganz wichtig. Bei diesen Problemen dieser Welt. Wer Jesus aufnimmt, der bekommt Macht, Kind Gottes zu werden. Durch die Geburt Jesu ist erst unsere Wiedergeburt möglich. Und das, was Jesus geschaffen hat und was Jesus erwirkt hat, das können wir jetzt weiter, müssen wir sogar weiter tun. Jesus sagt, und ich sende euch so, wie mein Vater mich gesandt hat. Puh. Wir haben eine Sendung, alle miteinander, jeder Gläubige, egal wo ist, am Internet oder zu Hause, wir haben alle eine Sendung oder hier in der Gemeinde. Es geht um das Jenseits der Menschen, um ihren Geist, nicht nur um ihren Körper, dass ihnen gut geht. Was nützt es, dem Körper geht es gut, der Körper wird geheilt, der Körper wird gesättigt und so weiter, aber die Seele, der Geist geht vor die Hunde. Und wir müssen die Leute ein bisschen durch die Flügel nehmen, den Neubekehrten helfen, dass sie Die Frucht des Heiligen Geistes bringen nicht nur die Gaben entdecken und die Möglichkeiten finden, nein, dass sie Frucht bringen, bis sie selbst wieder solche Äpfelchen tragen oder Nüsse. Unser Fleisch hat keine Lust auf göttliche Dinge, aber wir müssen uns durchringen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Deshalb hat der Herr Jesus einen Aposteln gesehen. Da schliefen die Kerle doch. Dreimal weg der Heiland, die im Garten Gethsemane. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Weißt du, was das heißt? Jesus sagt sogar den Christen, wir sollten wenigstens eine Stunde mal am Tag beten. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Gott kämpft um diesen Planeten Erde. Könnt ihr nicht eine Stunde, vergiss es, eine Stunde, könnt ihr nicht einmal 10 Minuten mit mir wachen? Denn Vater, dein Wille geschehe. Das kannst du in ein paar Minuten sprechen. Das war sein Kampf, sein Ringen. Der schwitzt Wasser und Blut. Es geht um alles. Und was glaubst denn du, wenn ein Mensch verloren geht, was das ist? Zum William Booth, dem Begründer der Heilsarmee, da kam ein junger Mann und sagte, Pastor, was kann ich tun? Wie bekomme ich eine größere Bürde für die Verlorenen? Was muss ich tun, um eine größere Bürde für die Verlorenen zu bekommen? Was klärst du? Was würdest du sagen? Dann sagte, ich empfehle dir, mal eine Minute über die Hölle zu hängen und zu sehen, was die Menschen dort unten in der Hölle alles durchmachen. Und dann wirst du rennen und du wirst nicht mehr zu bremsen sein. Dann wirst du in den Pubs gehen, dann wirst du auf der Straße gehen, dann wirst du missionieren, weil, wenn du siehst, was die Menschen in der Hölle durchmachen. Ich leide Pein, rief der reiche Mann. Schick den Lazarus runter, dass meine Brüder gewarnt werden. Aber der Abraham sagt, da muss kein Lazarus kommen. Lass, sie haben Moses und die Propheten, sie sollen diese hören. Sie haben dich und mich und uns und die Gemeinde und die Christen. Und wir haben einen Auftrag. Weil noch so viele Menschen Pein leiden und Jesus noch nicht kennen. Weißt du, Gott will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist Gottes Wille. Die Menschen sind so desinteressiert, weil sie alles haben. Und Wohlstand ist ein Verhängnis in unserem Volk. Wir haben ja alles. Aber uns fehlt das Wesentliche, Gott in uns. Und deshalb werden die Menschen mit dem Leben nicht mehr fertig. Deshalb müssen sie da nach Indien fahren, in irgendeinem Ashram wie die Beatles, und dann meditieren, dass sie Gott in sich finden, Gott entdecken. Du musst nicht bis nach Indien fahren. Du kannst hier zu uns kommen, du kannst in der Bibel lesen, du kannst diese Internetpredigten hier hören, du kannst zu Gott finden, zu Hause, wo du bist. Du kannst sagen, Gott, wenn es dich gibt, Jesus, wenn es dich gibt, begegne mir. Und ich sag dir, da wirst du nicht lange beten und irgendjemand wird dir an der Tür klopfen. Irgendjemand wird dir einen Zettel in den Briefkasten stecken. Irgendjemand wird dich anrufen. Und irgendwie wirst du auf Gott gestoßen. Gott hört ein aufrichtiges Gebet. Jesus wurde Mensch. Man hat keinen Raum für Jesus gehabt. Aber die Menschen haben trotzdem Jesus gefunden, die finden wollten. Und Gott hat so viele Menschen, die Gott suchen. Und wenn die aus der Nähe Gott nicht finden, dann kommen welche aus Akbatana da, aus Persien, die Weisen, die Gelehrten da. Wir haben seinen Stern gesehen. Oh, wo ist dieser Stern? Wo ist der neugeborene König der Juden? Wenn die um die Ecke wohnen, 6 Kilometer weg von Bethlehem, wenn die nicht kommen aus Jerusalem, da kommen die 2000 Kilometer weit weg. Und die kommen und suchen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und die finden es. Weißt du, auch wenn die die Bibel haben und lesen und nicht wissen, obwohl sie genau wissen, wo er geboren werden sollte, die wussten es damals. Aber die sind nicht hingegangen, weil sie faul waren. Aber die Gott suchen, die werden Gott finden. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Jesus wurde einer von uns, damit wir alle das werden, was er war. Damit wir teilhaftig werden der göttlichen Natur. Und Jesus versteht uns. Halleluja. Und das ist die Botschaft. Ich möchte dir zurufen, egal, nimm dir nicht das Leben, verzweifle nicht, gib dich nicht auf, wirf dein Leben nicht weg. Es hat noch einen Sinn, weil Jesus gekommen ist. Wenn keiner dich versteht, Jesus versteht dich. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Verheißung, dass wer dich sucht, der dich auch finden wird. Wer bei dir anklopft, dem wirst du auch auftun. Und wer etwas von dir bittet, Herr, und vor allem, wenn er um die Wahrheit bittet, um sehende Augen und hörende Ohren bittet, er wird das bekommen. Lieber Heiland, begegne meinen Freunden, meinen Mitmenschen, wo sie auch immer sind, wo sie jetzt gerade in diesen Augenblicken dein Wort hören werden. Herr, sei du ihnen gnädig, lebendiger Gott, und berühre alle Menschen, die irgendwo Hilfe brauchen. Vielleicht sind sie irgendwo krank. Wir dürfen für sie beten, Herr Jesus, und sie dürfen das im Glauben nehmen und im Glauben empfangen. Was Jesus für andere tat, für Tausende getan hat, das kann er auch für uns, für jeden Einzelnen von uns tun. Danke, Herr Jesus, dass du immer noch derselbe bist. Gestern, heute und um alle Ewigkeit. Und Herr, und klär uns auf, was würdest du tun, Jesus, in der und der und der jener Situation. Danke, Herr, dass du uns die Augen öffnen wirst. Amen.